Schneller, aktueller, OE24.
OE24 bringt die News direkt zu dir.
OE24 ist immer und überall.
Am Handy,
am Laptop,
auf Social Media,
im TV,
als Newsletter
und täglich als Gratis-Zeitung in deiner Entnahmebox.
Schneller, aktueller, OE24.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es ist ein Buch, das derzeit leider, muss man dazu sagen, extrem aktuell ist. Die Codes der Extremisten hat es Gerald Fleischmann genannt. Gerald Fleischmann ist politisch Interessierten als einstiger Kommunikationschef von Sebastian Kurz bekannt. Er hat mittlerweile schon 2 erfolgreiche Bücher geschrieben und ist jetzt Kommunikationsberater der ÖVP. Und ich darf Gerald Fleischmann hier begrüßen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
In diesem Buch, eben die Codes der Extremisten, widmen Sie eben auch einen Teil, der jetzt eben leider sehr brandaktuell ist, den Dschihadisten, den Islamisten auf den sozialen Netzwerken sozusagen. Das ist quasi, ich nenne das jetzt immer, die Hassmoschee von früher ist jetzt ein bisschen auf TikTok gewandert und das ist jetzt quasi die Hassmoschee 3.0. Und Sie haben da auch mehrere Dschihadisten-Influencer quasi geoutet. Vielleicht erzählen Sie unseren Zusehern ein bisschen, was die da so machen.
Also vielleicht, wenn ich eingangs erwähnen darf, ich bin kein Extremismusforscher, das möchte ich betonen. Klar. Ich Deswegen betrachte ich das Ganze aus der Sicht der Kommunikation. Das ist das Fachgebiet, in dem ich jetzt seit über 25 Jahren tätig bin. Und da ist mir eben aufgefallen, dass einerseits im Rechtsextremistenbereich, aber auch im linksradikalen Bereich und im Besonderen im islamistischen Bereich in den sozialen Medien sich sehr viele Influencer ausgeben als nette Jugendliche von nebenan, als Berater, als Ratgeber und Mentoren. Und die sind das aber nicht als das, was sie sich ausgeben, sondern in Wahrheit sind sie Akteure und Vertreter von radikalen Organisationen oder Strömungen, teilweise auch finanziert aus dem Ausland, mit dem ganz klaren Ziel, Jugendliche, aber auch ältere Personen, die auf der Suche sind nach Orientierung, aus der Gesellschaft herauszulösen und zu radikalisieren. Und da gibt es im Wesentlichen 2 Strömungen. Das sind einerseits die Muslimbrüder, das ist der sogenannte politische Islam. Mhm. Das ist der Islamismus des Mittelmeers, Türkei, Palästina, Ägypten. Und die ganz Radikalen sind die Wahhabiten, die sich selbst Salafisten nennen. Die kommen eher vom Persischen Golf, Saudi-Arabien und dergleichen. Und mir ist das einfach in meiner langjährigen Tätigkeit aufgefallen, dass in den sozialen Netzwerken man viele Menschen gar nicht mehr erreicht, die dorthin wegdriften und dort hineinkippen. Und daher war es mir ein Anliegen, dem ein Buch zu widmen und da mal genauer hinzuschauen und einiges transparent zu machen.
Ich frage Sie natürlich auch als Kommunikationsprofi, weil natürlich ist das ein neues Mittel der Kommunikation. Wir wissen das zwar schon seit den 2010er Jahren, das muss man dazu sagen, weil es hatte ISIS am Anfang auch schon rekrutiert via Facebook damals noch, zum Beispiel junge Frauen oder Mädchen aus dem europäischen Raum auch quasi dann zu ISIS nach Syrien, also zu Schlechtern, zu Terroristen gebracht. Das nimmt aber jetzt zu. Auf welchen Plattformen ist Ihnen das besonders aufgefallen und wie agieren diese Dschihadi-Influencer?
Also vielleicht
auch kommunikationstechnische.
Ja, also vielleicht, wenn ich das auch sagen darf, ich bin selbst Familienvater, das Buch richtet sich eigentlich auch an Eltern und vielleicht sozusagen nur ein Test für alle, die über 35 sind. Kennt irgendjemand Abul Bara oder Ali Dawa oder den Dawa Man, Lorenz Yusuf, Macht's Klick, Said Omar, Mohammed Hijab und viele andere, aber auch im rechtsradikalen Bereich, beispielsweise Trine 85, ein Golan oder den Ketzer der Neuzeit. Die Generation, meine Generation über 35 kennt davon in der Regel eigentlich überhaupt niemanden. Aber die Süddeutsche Zeitung hat das berichtet mit einer Studie, geht man in Schulklassen und fragt die Jugendlichen und die Kids, kennt ihr einen davon? Sagen 2 Drittel, in manchen Schulklassen sogar 3/4, ja, die kennen wir, die haben wir schon mal gesehen. Mhm. Und das ist natürlich schon schwerst bedenklich, weil das sind schwerst radikale Islamisten mit einer Agenda. Die haben hunderttausende Follower.
Die in Deutschland sitzen.
Die sitzen in Deutschland. Es gibt auch in Österreich, Ableger. Das sind keine Personen, sondern das sind mehr Medien oder Gruppen. Und ein Video von denen erreicht Millionen von Followern und Klicks. Und das ist schon sehr bedenklich. Und weil Sie das angesprochen haben, diesen sehr tragischen, entsetzlichen Fall in Villach, wo ein junger Mann zu Tode gekommen ist. Wenn wir uns zurückerinnern...
Ein islamistisches Terrorattentat.
Es war ein islamistisches Terrorattentat von einem IS-Anhänger, der mutmaßlich auf TikTok radikalisiert wurde. Und wenn wir uns anschauen, vor einem halben Jahr hat es gegeben einen anderen jungen Mann, einen Attentäter, Behran A., aus Ternitz, der einen Anschlag geplant hat auf das Konzert von Taylor Swift. Der wurde laut eigenen Angaben, das hat er vor den Behörden ausgesagt, radikalisiert von zwei in Deutschland ansässigen Hasspredigern. Das ist eben der Herr Abul Bara, der sich selbst Ahmad Armi, also Abul Bara, der richtige Name ist Ahmad Armi, hat palästinensische Herkunft. Der zweite ist ein ursprünglich Deutscher, also nach wie vor ein Deutscher, aber zum Islam konvertiert,
Herr
Marcel Krass. Die beiden hätten den radikalisiert oder er sei unter deren Einfluss zumindest gestanden oder sei ihnen gefolgt. Und es ist, ich würde mich nicht wundern, wenn einer der von denen, ich, diesen Personen, die ich genannt habe,
auch da jetzt eine,
auch
Rolle,
da jetzt eine Rolle spielen könnte, aber das wäre nur eine Mutmaßung und ich will da auch niemanden verdächtigen. Aber was gesagt werden muss, wenn man jetzt auf diesen islamistischen Bereich schaut, es ist immer die Rede von Einzeltätern, aber auch 1000 Einzeltäter können eine Armee sein. Und das kommt auch in dem Buch vor. Ein Ziel dieser Strömungen ist es, eine Armee von Einzeltätern zu rekrutieren.
Jetzt ist es so, dass die ja viel modernere Methoden anwenden als noch vor ein paar Jahren. Das beschreiben Sie ja auch. Und dass die teilweise ja auch sowas wie einen Kultfaktor dann haben in diesen Milieus, bei den Jungen. Da gibt es die harmlosere Variante, wobei das öfters der Einstieg ist, dass es Influencerinnen gibt, die den Mädchen einreden, wie cool es denn nicht sei, Chador zu tragen und ich weiß nicht was. Aber da noch einmal, auch aus Ihrer Sicht als Kommunikationsprofi, wie glauben Sie, machen die das, dass Sie die Jungen oder auch 20-Jährige noch so geschickt keilen können? Weil das sind ja Rekrutierungsmaschinen mittlerweile.
Also es gehören da sicherlich mehrere Ebenen dazu. Also zunächst einmal zu sagen, ich habe mir das angeschaut, all diese radikalen Strömungen, sei es jetzt im linksradikalen Bereich, rechtsextrem oder im islamistischen Bereich, arbeiten teilweise mit Methoden, die zurückgehen noch auf die Zeit des KGB, des sowjetischen Geheimdienstes. Da gibt es CIA-Berichte, die das zeigen. Da ist die Rede von der sogenannten Fuzzy-Methode oder von der Methode des verrotteten Herings oder des Feuerwehrschlauchs der Falschheit, also im Englischen Firehouse of Falsehood. Und das sind gezielte, konkrete Methoden. In Geheimdiensten werden da die Opfer oder die Jugendlichen bezeichnet als Schlafwandler. Die werden mit gezielten Methoden aus der Gesellschaft herausgelöst. Was man schon dazu sagen muss, die Betroffenen, da gibt es schon auch einen gewissen Hintergrund. Ja. Einerseits sei es Diskriminierungserfahrung, auf der anderen Seite aber natürlich auch ein eklatanter Mangel an Integration. Ja. Wobei das immer im Bereich der Politik, das ist nicht mein Metier. Aber was gesagt werden muss, ist, dass es...
Ein bisschen schon.
Also hier bin ich in meinem Nebenberuf als Buchautor im Fachbereich Kommunikation. Ich bin kein Politiker, kein Extremismusforscher, kein Politiker, steht mir nicht zu, politische Aussagen zu tätigen. Das wäre anmaßend. Aber das war es, was ich sagen wollte, dass es hier wirklich ausgeklügelte Methoden gibt. Und weil Sie das vorher gefragt haben, diese Influencer sind meistens auf 2, 3, 4, 5 Plattformen. Also es ist nicht nur eine, die sind entweder, also es ist, der eine ist auf YouTube und auf TikTok und auf X, der andere auf Facebook, auf YouTube und auf Telegram. Das mischt sich durch und haben auf diesen jeweiligen Kanälen wirklich Hunderttausende Follower und sind leider Gottes wirklich sehr bedauerlich erfolgreich mit dem, was sie tun. Mhm.
Jetzt ist es so, dass man auf einzelne Plattformen mehr Zugriff hat als auf andere, weil die im westlichen Raum angesiedelt sind und auch eher dann zumindest Strafen zahlen oder sich an örtliche Gesetze halten. Das ist besonders schwer, wenn es um Plattformen wie TikTok, das ja von der kommunistischen Diktatur China ausgeht, oder Telegram, das wiederum in russischer Hand ist. Mhm. Wie sollte Europa da jetzt darauf reagieren?
Also ich glaube mal, das Wichtigste, Sie haben es jetzt eh angesprochen, wir haben unzählige Plattformen, auf denen die User in Europa unterwegs sind. Die kommen alle entweder aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Facebook, X, Instagram. Auf der anderen Seite, wie Sie es erwähnt haben, Russland, Telegram oder TikTok, China. Und was erkennen wir und was ist bezeichnend? Es gibt keine einzige europäische Plattform. Die letzte kommunikationstechnologische Innovation aus Europa war ein Tastentelefon von Nokia oder von Ericsson.
Das ist lang her.
Und das ist 20, 25 Jahre her und seither ist, wie man so schön sagt, Sense, also Apple. Mhm. Es gibt keine Innovation. Also das heißt, eine aus europäischer Sicht richtige Antwort, ich meine, das sind wir wieder in der Politik, aber das kann man eigentlich aus Mediensicht sagen, wäre eigentlich einmal eine europäische Plattform.
Man aber trotzdem aber kriegt auch man nicht, die Jungen nicht weg.
Ja, natürlich, dazu komme ich gleich. Man sollte aber ehrlicherweise auch die Medienunternehmen in Europa nicht ausnehmen, die eigentlich eine Transformation vornehmen sollten. Die entwickeln sich zwar eh weiter sukzessive, aber man muss einmal erkennen, es entscheidet immer das Medienkonsumverhalten. Die nächste Generation schaut nicht mehr lineares Fernsehen. Sie konsumieren eigentlich kaum noch Printzeitungen, auch nicht mehr Online-Portale, sondern da geht es um soziales Netzwerk mit ganz viel Anteil an Bewegtbild. Und das ist eben die Medienmorphologie, mit denen die jungen Menschen aufgewachsen sind. Und das ist einfach momentan die naheliegende Zukunft. Und dahin sollten sich unsere Medienhäuser transformieren. Da gibt es dieses Stichwort Social Journalism. Mhm. Das heißt, ich nenne das jetzt salopp, das ist wie YouTube für Nachrichten oder wie X vormals Twitter mit Redaktionsstatut. Jedes Medienhaus könnte so etwas machen. Ich glaube, diese Transformation, die steht noch an und das ist auch eine gewisse Verantwortung der Medienhäuser, weil wir diese gemeinsame Öffentlichkeit erhalten müssen, die auch Identität stiftet. Und dann kommen wir zur Politik. Da drängen Sie jetzt, glaube ich, drauf.
Richtig.
Wie gesagt, ich bin kein Politiker.
Aber trotzdem,
aber natürlich muss die braucht Politik es immer, so wie es ein Mediengesetz gegeben hat für Printmedien, so wie sich das auch immer weiterentwickelt hat, Stichwort Persönlichkeitsrechte, Persönlichkeitsschutz, journalistische Sorgfalt und so weiter, braucht es das natürlich auch für die sozialen Medien, insbesondere für TikTok, aber für alle, auch für Instagram, auch
für also X.
YouTube, X, egal wo. Da gibt es zwar auf europäischer Ebene den sogenannten Digital Service Act, wo versucht wird, dass das kein rechtsfreier Raum mehr ist, also dass sozusagen das, was auf der Straße gilt, dass das auch und das, was in den herkömmlichen, traditionellen Medien gilt, dass das auch in den sozialen Medien gilt. Da ist man aber erst am Anfang. Da braucht es natürlich weiteres Reglement. Das ist überhaupt keine Frage.
Mhm. Schon zum Ende, was ist denn Ihr Ausblick in Richtung Dschihadisten? Rechtsextremismus wäre auch ein spannendes Thema, weil das könnte die nächste große Gefahr sein, die man ähnlich unterschätzt, wie man lange Zeit den Islamismus unterschätzt hatte. Aber bei den Dschihadisten, was ist da Ihr Ausblick? Wird das zunehmen? Auch auf den sozialen Netzwerken?
Ja, also wie gesagt, ich habe gesagt, ich bin kein Politiker und ich möchte mir das nicht anmaßen, da ein politisches Urteil zu fällen, aber aus meiner Sicht wird das auf jeden Fall zunehmen. Es hat ehrlicherweise auch zu tun mit den Codes, deshalb geht es auch um die Codes. Und ich möchte nochmal betonen, es geht nicht nur um Islamismus, es geht auch um Rechtsextreme, die sind auch eine Gefahr. Genauso wie Linksradikale, wird maßlos unterschätzt. Auch die unterwandern die Demokratie und versuchen zu destabilisieren. Aber wir sind jetzt beim Islamismus. Das wird aus meiner Sicht schon zunehmen. Und warum sind die Codes so wichtig? Nicht nur für Eltern, sondern generell.
Es gibt nämlich nicht nur ganz junge rein, muss man sagen. Ja. Es sind auch Erwachsene, die da völlig reinkippen.
Das grundsätzliche Ziel ist immer eine Trennung in wir und die. Genau. Und aus Sicht der Islamisten geht es um die Trennung, die böse westliche Welt, die moralisch verfällt, wo es sozusagen, das ist Sodom und Gomorra, das ist anti-islamisch, das ist gegen die Scharia und da will man nicht dazugehören. Das ist diese berühmte Parallelgesellschaft. Und da gibt es eben gewisse Codes, die verwendet werden, um die Menschen herauszulösen und mit denen man sich abgrenzt. Und vielen ist das gar nicht bewusst. Aber gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, welche Rolle beispielsweise die Verschleierung der Frau spielt? Nicht nur Burka und Niqab, sondern es geht bis zum Hijab und bis zum Kopftuch, zum klassischen. Dass nicht bei allen, aber bei den radikalen Strömungen gesehen wird als der Code und das Symbol. Damit grenze ich mich von der westlichen Welt ab. Und meine Töchter, die Frauen, denen setzt man das auf, um zu signalisieren, damit das alle wissen, wir gehören hier nicht dazu. Und man erkennt sich ja auch untereinander. Und es gibt viele solcher Codes. Es gibt den grünen Vogel, es gibt den Löwen, es gibt den Zeigefinger. In den sozialen Medien gibt es viele dieser Codes. Dieses Buch will das transparent machen, damit man das einmal anschauen kann, an welchen Codes man sich erkennt. Aber da, aus meiner Sicht wird das zunehmen und es wird uns weiter beschäftigen und wir müssen uns ständig weiterentwickeln und die rechtlichen, gesetzlichen, politischen Maßnahmen werden sich auch anpassen müssen.
Danke, Gerald Fleischmann, für dieses Interview.
Vielen Dank.
Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.